So, good morning, Church. Zum Einstieg meiner Predigt habe ich hier etwas vorbereitet. Ich möchte euch einladen in ein gutes Lokal. Woran erkennt man denn ein gutes Lokal? Am Gedeck. Bei einem guten Lokal gibt es immer eine Serviette. Und diese Serviette ist wichtig und du musst unbedingt wissen, was du mit dieser Serviette machst, wenn du in einem guten Lokal bist. Weil diese Serviette, die darfst du nicht einfach nur ignorieren und schon gar nicht, never ever versprich's mir, schon gar nicht hier irgendwie reinstecken. No go. Okay? Nein, diese Serviette, die legst du auf deinen Schoß. Nicht rechts, nicht links, einfach schön auf deinen Schoß. Mit der Öffnung nach innen. Weil diese Serviette hat ja eine Aufgabe, wenn du dir den Mund abputzt und da ist irgendwie Soßenrest oder Lippenstift, dann ist es wieder schön innen. Okay? Und jetzt kommt was ganz Wichtiges. Genau aufpassen. Wenn du deinen Platz verlassen musst, während du isst, du bekommst zum Beispiel einen Anruf, einen wichtigen Anruf von deiner Frau. Nee, die ist hoffentlich bei dir. Von mir aus, du musst auf Toilette. Bloß nicht jetzt die Serviette zerknautschen und irgendwie auf den, oder noch schlimmer hier irgendwie so auf den Tisch. Geht gar nicht. Die Serviette hat eine Sprache. Wenn du die Serviette einfach so irgendwie rumliegen lässt, dann meint der Service, dein Platz ist leer und er fängt an abzuräumen. Das wäre fatal. Vielleicht hast du noch ein bisschen Wein übrig oder Weizenbier. Verschwendung. Nein, Achtung. Wenn du deinen Platz verlassen musst, dann legst du die Serviette sorgfältig und schön zusammen und legst sie auf deinen Platz. Das signalisiert dem Service, ich bin noch nicht fertig. Ich komme wieder. Ihr Lieben, diese Serviette, die erinnert mich an die Ostergeschichte. Interessanterweise im prophetischen Eindruck hatten wir Hinweis auf Ostern. Es ist immer wieder faszinierend, wie Gott so einen Gottesdienst gestaltet. Und ein Detail in der Ostergeschichte ist ja, die Frauen sind am Grab, das Grab ist leer, sie holen die Jünger und Petrus schaut in das Grab und was sieht er? Keinen toten Jesus, sondern zurückgeblieben sind seine Tücher. Und die Botschaft dieser Tücher, ich bin noch nicht fertig. Ich komme wieder. Das war mein Einstieg. Vielleicht denkst du jetzt auch weit hergeholt, Mann, was ist denn das hier? Aber vielleicht jedes Mal, wenn du in einem Lokal bist und die Serviette, dann denkst du an meine Predigt, Jesus kommt wieder. Okay? Also, es ist eine wichtige Botschaft, eine Tatsache, die in der Bibel ganz klar angekündigt wird. Und ich habe euch mal eine Timeline mitgebracht, die habe ich wirklich auf das Mindeste fokussiert, reduziert auf das, um was es in der Bibel geht. Es gibt das Alte Testament, den Alten Bund und in den Propheten, im Alten Testament, wird angekündigt, dass Jesus kommt. Und alles ist genauso eingetroffen, wie es im Alten Testament in der Bibel beschrieben wurde. Wir haben also diesen Stichtag Jesus Geburt. Wir kennen das, wir feiern es jedes Jahr zu Weihnachten. Wir kennen da viele Details von Jesu Geburt. Und ab diesem Stichtag beginnt unsere Zeitrechnung. Das ist Tag 0. Wenn wir heute 2026 haben, was heißt 2026? 2026 Jahre nach Christi Geburt. Und wenn du dir ein neues Testament kaufst, nur das Neue Testament, und du fängst an darin zu lesen, mit was beginnt das Neue Testament? Mit Jesu Geburt. Es wird beschrieben, wie Jesus in diese Welt kommt, der Erretter, der Messias, wie sich alles, was prophezeit wurde, einlöst. Jesu Wirken wird beschrieben und in dieser Phase von Jesu Wirken kündigt Jesus schon an, dass er wiederkommt, dass er sterben wird, seine Mission, dass er wiederkommt. Die Bibel beginnt also mit diesem Ereignis, Jesu Geburt, und endet im Buch der Offenbarung mit der Ankündigung, ich komme wieder. Wenn du die Bibel bis zum Ende liest, der vorletzte Satz in der Bibel heißt, ja, ich komme bald. Und ich finde, wir dürfen das ernst nehmen, weil wenn Jesus einmal angekündigt hat, er kommt in diese Welt und es ist exakt so eingetroffen. Übrigens, Klammer auf, das beschreiben auch andere Geschichtsbücher, ja, nicht nur die Bibel, auch andere Geschichtsbücher belegen, es gab einen Jesus, der gekreuzigt wurde. Wenn das also so eingetroffen ist, sollten wir ernst nehmen, dass vielleicht auch die zweite Ankündigung zutrifft. Und deswegen ist es für uns ein wichtiges Thema. Und die spannende Frage ist ja, wann wird das sein? Seit 2000 Jahren beschäftigen sich die Christen mit der Frage, wann wird das sein? Weil diese Ankündigung, ich komme bald, also dieses bald assoziiert ja, es ist nicht mehr lange. Wenn meine Frau mich früher so im Geschäft angetextet hat, Darling, wann kommst du nach Hause? Wenn ich da geantwortet habe, bald, hat sie sich eigentlich gefreut und hat manchmal schon angefangen, das Essen zu richten, weil bald ist eine gute Information. Bald ist eine andere Information wie, es wird spät. Oder warte nicht auf mich. Oder im Worst Case, heute schaffe ich es nicht nach Hause. Bald kündigt an, er kommt. Das Problem bei bald ist, es ist aber auch nicht konkret. Es ist dehnbar. Und dieses bald hat bei uns zu Hause manchmal für die Luft gesorgt, weil Essen war kalt, bis ich zu Hause war. Und das ist so ein bisschen die Spannung und die Bibel hat uns ja Zeichen gegeben, wann sich das erfüllen wird. Und heute Morgen, ihr Lieben, geht es mir aber nicht um diese Zeichen. Mir geht es heute Morgen nicht darum, leben wir in der Endzeit oder wann wird das sein? Wobei das spannend ist. Nein, ich will mich heute damit beschäftigen, wie leben wir in dieser Zwischenzeit, bis Jesus wiederkommt. Was gibt Gott uns mit auf den Weg? Sind wir vorbereitet? Sind wir ausgerichtet? Ist das überhaupt für uns präsent? Ist das ein Thema bei uns? Was wäre, wenn es morgen wäre? Und wenn du mitschreibst, heute Morgen, jetzt kommt der erste Big Point. Ein Magic-Satz. Wenn du wüsstest, wenn du heute wüsstest, morgen ist der Tag, wo Jesus wiederkommt. Würdest du dann heute so leben, wie du gestern gelebt hast? Oder würdest du vielleicht so das ein oder andere aus dem Handy löschen? Vielleicht deinen Browserverlauf wieder ein bisschen kuschieren? Würdest du dich vielleicht bei irgendjemandem entschuldigen? Interessante Frage. Und deswegen mein Thema heute Morgen trägt den Titel Eine starke Kirche ist vorbereitet. Wir sind ja an dem Motto Strong Church. Und deswegen mein Titel Eine starke Kirche ist vorbereitet oder Eine starke Kirche ist bereit. By the way, ich habe meine Frau gefragt, was findest du besser, eine starke Kirche ist vorbereitet oder eine starke Kirche ist bereit? Meine Frau hat kurz überlegt und dann hat sie gesagt, nenn's doch Strong Church, are you ready? Muss es immer Englisch sein, Leute? Deutsch klingt doch auch gut. Okay, ich bin in einen Kompromiss eingegangen. Wir haben ja in unserem Motto einen Call to Action, einen Handlungsauftrag. Und ich gebe einen Handlungsauftrag meiner Predigt mit, are you ready? Aber ich möchte euch ein bisschen hinter die Kulissen blicken lassen. Als Pastor Graziano in der Gemeindeleitung angekündigt hat, dass wir uns dieses Jahr mit Endzeit beschäftigen, mit der Wiederkunft von Jesus. Hey, mir war klar und ich habe gehofft, dass ich irgendwann zum Thema Strong Church predigen darf. Aber als Graziano das angekündigt hat, habe ich mich zwar gefreut, weil ich das ein super Thema finde, aber mir war sofort klar, also never werde ich über die Endzeit predigen. Das ist so ein starkes Thema, ein strong Thema, ein bisschen zu strong für mich. Und dann ist Folgendes passiert. Vor 3 Wochen, in meiner Morgenandacht, habe ich einfach so meine Bibel aufgeschlagen. Ich bin gerade so ein bisschen unterwegs, ich schlage einfach meine Bibel auf, guck, was passiert, lass das einfach mal auf mich wirken. Und dann lese ich in Lukas 21 Endzeit, Ankündigung von Jesus. Und der Text hat so zu mir gesprochen, dass ich gedacht habe, wow, das ist so eindeutig, das ist so klar. Das möchte ich mit euch teilen. Und ich bin ins Office gefahren, ins Büro von Graziano und habe gesagt, Pastore, ich werde das Endzeitthema einläuten. Ich bin ready. Und dann hat er gesagt, okay. Und ich habe den Text für euch dabei, Kapitel 21 im Lukas-Evangelium, Vers 7. Es ist ein längerer Abschnitt. Deshalb habe ich Chiara gefragt, ob sie ihn vorlesen möchte. Und ich habe eine Hausaufgabe für euch. Lest jetzt bitte diesen ganzen Abschnitt mit und schaut mal, ob ihr diese 3 Handlungsaufträge von Jesus, ob ihr sie auch entdeckt. Ob es euch so geht wie mir, dass die Bibel zu euch spricht. Tja.
Vorzeichen des Endes. Sie fragten Jesus, Meister, wann wird das denn geschehen? Und an welchen Zeichen werden wir erkennen können, dass es soweit ist? Gebt acht, lasst euch nicht irreführen, antwortete Jesus. Denn viele werden unter meinem Namen auftreten. Sie werden von sich sagen, ich bin es, und werden verkünden, die Zeit ist da. Lauft ihnen nicht nach, erschreckt auch nicht, wenn ihr von Kriegen und Unruhen hört. Diese Dinge müssen geschehen. Bevor das Ende kommt, aber es kommt noch nicht sofort danach. Weiter sagte er zu ihnen, ein Volk wird sich gegen das andere erheben und ein Reich gegen das andere. Es wird schwere Erdbeben geben, Hungersnöte und Seuchen werden bald diese Gegend heimsuchen und bald jene. Furchtbare Dinge werden geschehen und am Himmel werden gewaltige Zeichen zu sehen sein. Verfolgung der Jünger Jesu. Aber noch bevor es zu dem allen kommt, wird man mit Gewalt gegen euch vorgehen und wird euch verfolgen. Man wird euch in den Synagogen vor Gericht stellen und wird euch ins Gefängnis werfen. Man wird euch vor Königen und Machthabern führen. Das alles wird man euch um meines Namens willen antun. Und es wird für euch eine Gelegenheit sein, das Evangelium zu bezeugen. Meint nicht, ihr müsstet euch im Voraus zurechtlegen, wie ihr euch verteidigen sollt. Denn ich selbst werde euch Worte in den Mund legen, denen eure Gegner nicht entgegenzusetzen haben. Und werde euch eine Weisheit geben, der sie nicht widersprechen können. Sogar eure Eltern und Geschwister, eure Verwandten und eure Freunde werden euch verraten. Und manche von euch wird man töten. Um meines Namens willen werdet ihr von allen Menschen gehasst werden. Und doch soll kein Haar von eurem Kopf verloren gehen. Seid standhaft und dann werdet ihr das Leben gewinnen.
Danke, Chiara. Ja, gib den Applaus. Also, schon harter Stoff. Das klingt jetzt nicht gerade nach easygoing Endzeit. Da ist von Krieg, von Seuche, von Hungersnot, von Erdbeben, von Verfolgung, von Verführung, von Verrat die Rede. Das ist jetzt ja nichts alles so Themen, wo man sagt, juhu. Deswegen habe ich es von Chiara vorlesen lassen, so ein bisschen mit weicher Stimme. Klingt es nicht so hart. Ja, ihr Lieben, das sind Zeichen, die Jesus seinen Jüngern gibt, als Hinweis, was passieren wird und auf was sie sich einstellen müssen. Und wenn wir die Bibel lesen, dann stellen wir fest, ganz viel, wenn nicht sogar alles, haben die Jünger genauso erlebt. Weil in dieser Zeit nach Christus, da gab es auch schon Kriege, Unruhen. Es gab auch Naturereignisse, Erdbeben und so weiter. Und vor allem, es gab Verfolgung. Genau das, was Jesus beschreibt. Man wird euch vor Gerichte stellen, man wird euch auspeitschen, man wird euch verraten. All das ist passiert. Aber Fakt ist auch, Jesus ist noch nicht wiedergekommen. Und ich habe euch auch gesagt, ich möchte nicht über die Zeichen reden, aber ein Statement will ich an der Stelle doch abgeben. Wenn wir so ein bisschen um uns rumschauen, was da gerade so alles passiert, dann entdecken wir schon vieles von dem, was Jesus angekündigt hat, was passieren wird, bevor er wiederkommt. Wir haben Krieg vor der Haustür. Wir kennen Seuchen. Die Wunden von Corona sind noch nicht ganz verheilt. Es gibt Hungersnot, es gibt Naturkatastrophen, Klimawandel in aller Munde. Christen werden auf vielen Teilen der Welt verfolgt. Und manches scheint für uns noch weit weg und es scheint uns nicht zu betreffen, aber gerade das Thema Verfolgung, da will ich auch einen Satz loswerden. Weil wenn du genau hinschaust, verändert sich das Klima hier im Westen auch. Die Gesellschaft beginnt uns Christen abzustempeln oder labeln, wie man heute sagt. Sag mal klar in deinem Umfeld, zum Beispiel auf der Arbeit, dass du ein Christ bist, dass du an biblische Werte glaubst, wenn es um Familie und Sexualität geht und wenn es um Gendern geht. Und dann pass mal auf, was passiert. Steh mal in der Schule oder in der Uni auf und sag, dass du nicht an die Evolutionstheorie glaubst, weil es immer noch eine Theorie ist, sondern dass du einen Schöpfergott glaubst. Pass mal auf, was passiert. Das Klima verändert sich. Wir Christen werden zunehmend ins Eck gestellt, wenn wir Farbe bekennen. Und das hat natürlich noch lange nichts zu tun, versteht mich nicht falsch, mit dem, was in anderen Ländern passiert, wo Menschen getötet werden. Aber ich glaube schon, dass viele Zeichen der Zeit, diese Wehen, von denen die Bibel spricht, sie werden kürzer. Und das alles kann Angst machen. Deswegen sind mir meine drei Handlungsempfehlungen, die ich in diesem Text gefunden habe, so wichtig. Weil Jesus möchte uns ja nicht Angst machen. Er möchte uns vorbereiten. Also, was sind meine drei Handlungsempfehlungen? Habt ihr es auch entdeckt? Als Jünger ihn fragen, was geschehen wird. Welche Zeichen gibt es? Was ist seine Antwort? Gleich der erste Satz. Seine Antwort ist, passt auf, gebt Acht, seid wachsam. Dann führt er aus, was alles geschehen wird. Und wie enden seine Ausführungen? Sein letzter Satz oder der letzte Satz in dem Abschnitt, seid standhaft, seid stark im Ausharren. Be strong. Passt zu unserem Motto, rein zufällig. Und mitten in dem Text gibt es dann die Ermutigung, erschreckt nicht, habt keine Angst, ich bin bei euch, ich werde euch Weisheit geben. Und diese drei Punkte, die sind mir wichtig heute Morgen, die möchte ich mit euch ein bisschen ausführen, ein bisschen beleuchten. Die Warnung, gebt Acht, der Auftrag, seid standhaft und die Ermutigung, habt keine Angst. Dieses Paket gibt Jesus uns mit in dieser Endzeit oder in dieser Zwischenzeit, wenn du willst, bis er wiederkommt. Und ist er vor allem bezüglich diesem Gebt Acht, dieses Seid wachsam. Das hat mich sehr beschäftigt. Das hat mich sehr umgetrieben. Und ich bin mir sicher, heute Morgen war der ein oder andere hier, als er gemerkt hat oder gehört hat, es geht um Endzeit. Dann ist er gleich in diese Wachsamstellung gegangen. Oh je, Endzeit, was kommt jetzt wieder? Steht da vorne wieder ein Prophet, der jetzt irgendwas ankündigt. Oh, die Endzeit ist nahe und packt eure Koffer. Deckt euch ein mit Lebensmitteln, kauft euch Öl, Stromgeneratoren. Tatsächlich, in den letzten 2000 Jahren gab es viele, die angekündigt haben, jetzt ist es soweit. Gerade letztes Jahr habe ich wieder von so einem Bericht gehört, wo wieder einer genau gesagt hat, so und so viel der Oktober wird Jesus wiederkommen. Und die Leute haben alles verkauft und was weiß ich. Aber ich habe ja gesagt, das ist nicht mein Thema heute Morgen. Aber ich finde es gut, wenn du wachsam bist, wenn du aufpasst. Wer oder was wird da so gesagt? Aber Ich glaube, das Gefährliche ist nicht, wenn wir nach einem Verführer Ausschau halten oder nur nach einem Verführer Ausschau halten. Wer könnte es sein? Sind es die Machthaber dieser Welt? Hinter jedem Busch wird er vermutet, der Verführer. Hey, und ganz ehrlich, Klammer auf, so der ein oder andere, der sich in der Politik gerade aufspielt, ich glaube, wir sind uns da einig, da fällt uns sofort jemand ein, der sich wie Gott aufspielt, sich selbst erhöht, sich über alle Regeln und Gesetze hinwegsetzt. Und mich irritiert schon ein bisschen, dass es auch Christen gibt, die das scheinbar nicht so kritisch sehen. Aber ich glaube, dass es viel größere Gefahren gibt. Was heißt denn Verführung? Warum möchte Jesus, dass wir wachsam sind? Vor was? Was heißt irreführen? Meine Definition von Verführung ist, alles, was dich von Jesus wegbringt. Das ist die Warnung, die Jesus an uns richtet. Pass auf, dass es nichts gibt, was dich von mir wegbringt. Es geht am Ende um deine Beziehung zu Jesus. Wie stark ist deine Beziehung zu Jesus? Wie sieht diese Beziehung aus? Wenn ich darüber nachdenke oder nachgedacht habe, was bringt mich weg von Jesus, da ist mir sofort was eingefallen, die Social Medien. Die Gefahr, die aktuell von Social Medien ausgeht. Und ich glaube, da sind wir uns einig, dass da schon viel Irreführung aktuell passiert und noch passieren wird. Schlagwort Fake News. Und auch letzte Woche am Sonntag hat Pastor Robles dieses Thema aufgegriffen. Er hat von dem gesellschaftlichen Druck gesprochen, der da ist, in diesen Medien aktiv zu sein, da mitzumachen. Wenn du keinen Account hast, dann bist du ja nicht in. Dann bist du nicht up to date. Gleichzeitig hat er auch von den Gefahren gesprochen, die von Social Medien ausgehen. Vor ungefähr einem Jahr hat Pastor Justin Schramm eine Predigt gehalten, eine ganze Predigt über dieses Thema Social Medien. Ich habe mir das nochmal rausgepickt, habe Ela gefragt, kannst du mir mal deine Notizen geben? Da ist ja immer eine schöne Zusammenfassung und da war ein Satz markiert, den habe ich direkt übernommen, den möchte ich zitieren. Wenn dich dieses Zeug von Jesus trennt, dann trenn dich davon. Jesus ist an anderer Stelle das sehr klar. Jesus sagt an einer Stelle, wenn dich dein Auge verführt, wenn dein Auge dich irreführt, wenn dein Auge dich von mir wegbringt, reiß es raus. Wenn dein Arm dich verführt, hack ihn ab. Das ist ja nicht bildlich gemeint, aber was will Jesus uns sagen? Wenn uns Social Medien verführen, schalt's ab. Und ich weiß, ich bin da jetzt krass unterwegs und es gibt ja auch gute Dinge, die passieren in den Social Medien, aber der Heilige Geist hat mich gedrängt, dieses heute Morgen hier nochmal zu punktuieren. Und wie gesagt, ich habe mir viel Gedanken gemacht zu dem Thema. Und das Schöne ist, dass Jesus ja selbst an anderen Stellen nochmal erläutert, was es heißt, wachsam zu sein, um was es ihm geht. Er gebraucht gleich mehrere Gleichnisse, um dieses Thema zu verdeutlichen, damit wir das kapieren, was ihm wichtig ist, warum wir wachsam sein sollen. Und ich habe mir ein Gleichnis rausgepickt, das ist wahrscheinlich das bekannteste. Ich habe das ganz stolz meiner Frau erzählt. Ich habe was gefunden zum Thema Wachsam. Und dann hat sie gesagt, ja, das hätte ich dir gleich sagen können. Es geht um das Gleichnis der törichten Jungfrau und das steht in Matthäus 25 und ich möchte gerade die Chiara nochmal bitten, das euch vorzulesen. Ihr kennt es, aber wir hören es uns doch mal an.
Das Gleichnis von den klugen und den törichten Brautjungfern. Wenn der Menschensohn kommt, wird es mit dem Himmelreich wie mit 10 Brautjungfern sein, die ihre Fackeln nahmen und dem Bräutigam entgegengingen. 5 von ihnen waren töricht und 5 waren klug. Die Törichten nahmen zwar ihre Fackeln mit, aber keinen Ölvorrat. Die Klugen dagegen hatten außer ihren Fackeln auch Gefäße mit Öl dabei. Als sich nun die Ankunft des Bräutigams verzögerte, wurden sie alle müde und schliefen ein. Mitten in der Nacht ertönte plötzlich der Ruf: Der Bräutigam kommt, geht ihm entgegen! Die Brautjungfern wachten alle auf und machten sich daran, ihre Fackeln in Ordnung zu bringen. Die Törichten sagten zu den Klugen, gebt uns etwas von eurem Öl, unsere Fackeln gehen aus. Aber die Klugen erwiderten, das können wir nicht. Es reicht uns weder für uns noch für euch. Geht doch zu einem Kaufmann und holt euch selbst, was ihr braucht. Während die Törichten weg waren, um Öl zu kaufen, kam der Bräutigam. Die fünf, die bereit waren, gingen mit ihm in den Hochzeitssaal. Dann wurde die Tür geschlossen. Später kamen auch die anderen Brautjungfern und riefen, Herr, Herr, mach uns auf. Doch der Bräutigam antwortete, ich kann euch nur das eine sagen, ich kenne euch nicht. Seid also wachsam, schloss Jesus, denn ihr wisst weder den Tag noch die Stunde im Voraus.
Danke. Seid also wachsam, denn ihr wisst nicht, wann Jesus wiederkommt. Zu dem Gleichnis gibt es jetzt eigentlich einiges zu sagen. Man müsste jetzt mal ein bisschen erläutern, warum warten die denn auf den Bräutigam? Das kennen wir so gar nicht in unserer Kultur. Aber in der damaligen Kultur war das so üblich. Die Leute, die Adressaten, die haben genau verstanden, was Jesus hier für ein Bild malt. Und deswegen, ich will mich da nicht verlieren, ich will die wesentlichen Aspekte rausgreifen. Und klar ist, der Bräutigam ist Jesus. Seine Braut, das sind wir, das bist du nicht, das ist seine Gemeinde. Zur Himmelfahrt sagt Jesus, ich gehe, um euch eine Wohnung zu bereiten und komme wieder, um euch zu holen. Also das ist schon mal eindeutig. Dann gibt es die törichten Jungfrauen und die klugen Jungfrauen. Und jetzt ganz wichtig, alle haben das gleiche Ziel. Alle warten auf den Bräutigam. Alle kennen den Bräutigam. Es ist also nicht so, dass es hier um Christen und Nichtchristen geht, so nach dem Motto, die Nichtchristen sind die Dummen. Nein, Jesus spricht uns an, die wir ihn kennen und auf ihn warten, wissen, dass er wiederkommt. Der Unterschied ist, die einen sind vorbereitet, die anderen sind es nicht. Was heißt es jetzt aber, vorbereitet zu sein? Und da gibt es ein Detail, das mir aufgefallen ist. Alle schlafen. Und das im ersten Blick passt es nicht so. Also ich habe so gedacht, Jesus, da ist doch was falsch. Die Törichten, das sind doch die, die schlafen. Und die anderen, die Klugen, das sind doch die, die wach sind. Das sind doch die, die bereit sind, die warten auf dich. Warum schlafen die auch? Das passt doch irgendwie nicht. Und ich habe eine Antwort für euch, die ich wieder in der Bibel gefunden habe. Das lese ich jetzt geschwind selber. Auch aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 17, Vers 26. Hört zu. In den Tagen, in denen Jesus kommt, wird es sein wie in den Tagen Noahs. Die Menschen aßen und tranken, sie heiraten und wurden verheiratet. Bis zu dem Tag, an dem Noah in die Arche ging. Dann brach die Flut herein und sie kamen alle um. Es wird auch sein wie in den Tagen Lots. Die Menschen aßen und tranken, sie kauften und verkauften, sie pflanzten und bauten. Doch an dem Tag, als Lot Sodom verließ, regnete es Feuer und Schwefel vom Himmel und alle kamen um. Genau so wird es an dem Tag sein, an dem der Menschensohn wiederkommt. Diese Parallele zum Alten Testament finde ich so genial, weil da im Prinzip das Gleiche passiert. Jesus hat was, oder Gott hat was angekündigt und es ist eingetroffen. Gott hat die Menschen gewarnt, hat sie vorbereitet und die, die darauf gehört haben, waren gerettet und die anderen nicht. Die Menschen haben ihr Leben gelebt. Gegessen, getrunken, geschlafen, gefeiert. Wir kennen das. Wir nennen das Alltag. Und wir Christen, wir haben auch unseren Alltag. Bereit zu sein heißt ja nicht, ich sitze da auf meinem Stuhl und bete nur noch und esse nichts und trinke nichts und schlafe nicht und arbeite nicht. Ich sitze nur da und warte, bis er kommt. Nein! Wir Christen, wir haben unseren Alltag. Wir essen, wir schlafen. Die Frage ist, welche Rolle spielt Jesus in deinem Alltag? Hat Jesus Platz in unserem Alltag? Finden sich die Werte von Jesus in unserem Alltag? Oder verliere ich mich in meiner Arbeit, in meiner Familie, meine Freunde, meine Hobbys? Wo sind unsere Prioritäten? Wer oder was ist Herr in meinem Leben? Hey, und bei vielen, wenn ich mich umschaue, da habe ich so wirklich das Gefühl, sie leben so von Wochenende zu Wochenende. Ja, da ist so der Montag, da geht's los mit Arbeit, Familie und dann endlich Wochenende und dann holt man das nach, was man verpasst hat, was liegen geblieben ist oder kümmert sich jetzt endlich um sich. Und immer geht es immer nur um Arbeit, Familie, Wochenende. Kai, wo warst du am Sonntag? Hab dich vermisst in der Church. Ach, Helmut, hör mal auf. Weiß ja, viel zu tun. Arbeit, Familie, Wochenende. Barbara, wo warst du in der Connect? Hab dich ewig nicht mehr gesehen. Ach, Helmut, hör mir auf. Du weißt doch, viel zu tun. Arbeit, Familie, Wochenende. Wachsam sein heißt, laut Definition von der Bibel, ich investiere permanent in meine Beziehung zu Jesus. Jesus hat Raum in einem Leben. Er ist Teil von meinem Leben. Mein geistliches Depot ist gefüllt. Das ist übrigens die Bedeutung von dem Öl. Jetzt komme ich mal auf das Öl zu sprechen. Welche Bedeutung hat es denn, das Öl? Öl steht bekanntermaßen für den Heiligen Geist. Der Heilige Geist soll in uns immer und immer Raum bekommen. Weißt du, alle Jungfrauen hatten Öl. Ist dir das aufgefallen? Es geht also nicht darum, ob du irgendwann mal die Entscheidung getroffen hast, Jesus nachzufolgen, den Heiligen Geist gekriegt hast. Dann bist du safe. Nein, Jesus geht es darum, immer wieder unser Depot aufzufüllen. Pastor Ricardo Robles hat es am letzten Samstag so super ausgeführt, so toll verdeutlicht, wie wichtig es ist, unser geistliches Depot aufzufüllen. Wie füllen wir unser geistliches Depot auf? Indem wir Zeit mit Jesus verbringen. Sein Wort lesen, es hören, beten, einfach mit ihm Gemeinschaft haben. Come on, wir wissen das. In der Theorie. Aber wie sieht es in der Praxis aus? By the way, wo warst du am Samstag? Bei Pastor Robles. Arbeit, Familie, Wochenende. Ich weiß. Sie aßen, sie tranken, sie heirateten, sie kauften und verkauften, bis die Flut kam. Hey, ich möchte euch kein schlechtes Gewissen machen, sondern mir ist es so wichtig, dass du über deine Beziehung zu Jesus nachdenkst. Weil am Ende geht es um die Frage der Beziehung. Kennst du Jesus? Hast du seine Einladung angenommen und ist deine Beziehung zu Jesus noch lebendig? Wie lebendig ist sie? Jesus geht es darum, wachsam zu sein, diese Beziehung von nichts und niemand zu gefährden. Weil am Ende fragt Gott dich, kennen wir uns? Ich bin's, Kai, ich war doch ab und zu in der Live-Church. Ja, das stimmt, bravo. Aber das ist nicht die Frage. Die Frage ist, kennen wir uns? Ich bin's, Karin, Lobpreisteam. Man kennt mich doch, Jesus, du kennst mich doch. Es geht nicht darum, was du tust oder getan hast oder nicht tust. Es geht um die Frage, wo stehst du, wo steht dein Herz? Wie nah bist du an Jesus? Hat er überhaupt eine Chance für eine Beziehung? Gibst du ihm Raum? Gehört ihm dein Herz? Es geht darum, ob Jesus Herr in deinem Leben ist und Priorität hat. Auch und gerade im Alltag. Ist an einer anderen Stelle, sagt Jesus, sieh zu, dass dein Herz nicht erkaltet. Lass es nicht von den Sorgen dieser Welt vereinnahmen. Das ist eine andere Stelle, wo Jesus klar macht, um was es ihm geht, wachsam zu sein. Achte also darauf, dass deine Beziehung zu Jesus nicht erkaltet. Weißt du, ich kenne viele, die Jesus nachgefolgt sind, den Geist empfangen haben. Und das Problem war nicht, dass sie irgendeinem falschen Irrlehrer aufgesessen sind. Das Problem ist, dass ihr Herz erkaltet ist. Plötzlich spielt Jesus keine Rolle mehr. Manchmal schleichend. Okay, das ist mein erster Punkt. Time is up. Ich muss meine. An dieser Stelle sagt Pastor Graziano immer was? Nächste Woche geht's weiter. Okay, ich bringe das jetzt schnell zu Ende. Gebt ihr mir noch 5 Minuten? 5 Minutes, okay. Ich möchte ganz schnell noch einen Gedanke zu dem Punkt standhaft sein sagen. Standhaft heißt stark sein im Ausharren. Ist dir aufgefallen, dass die Törichten losziehen, um sich Öl zu kaufen? Öl, Heiliger Geist, kann man Heiligen Geist kaufen? Das ist auch so was Komisches in dem Gleichnis. Nee, der Heilige Geist ist ein Geschenk. Das kann man nicht kaufen. Gott lädt uns ein, seine Gnade ist frei. Und dennoch gibt es einen Preis. Und der Preis ist das Ausharren, standhaft zu sein. Stark bleiben, wenn es stürmisch wird im Leben. Und ich glaube, jeder weiß, von was ich spreche. Wäre ja schön, wenn Leben immer easy going ist. So einmal Christ und dann aus dem Schneider. Nein, wir haben alle unsere Kämpfe. Der Unterschied ist, wie gehen wir durch diese Kämpfe durch? Ich möchte das Paket noch von der anderen Seite beleuchten. Ich brauche nur 5 Minuten. Als ich mich angefangen habe, mit dem Text zu beschäftigen, hat es keine 3 Tage gedauert. Da habe ich echte Zweifel gekriegt, ob das Material ist für eine Predigt und ob die 3 Punkte wirklich euch auch so helfen wie mir. Und habe da echt meine Zweifel gekriegt und habe gestruggelt, habe gedacht, oh, vielleicht ist es ja doch eher so ein Andachtthema für die Connect. Reicht das für eine Predigt? Und dann ist Folgendes passiert, ich habe es mir aufgeschrieben, am Dienstag, den 3.2. Wieder meine Bibel aufgeschlagen in der Morgenandacht. Diesmal bin ich gelandet im 1. Korintherbrief. Ja, so ist es mir auch gegangen. Überschrift: warnende Beispiele aus Israels Geschichte. Da geht es erstmal darum, dass Paulus mit den Israeliten ins Gericht geht und sie warnt, Götzen nachzufolgen, und zitiert da die Geschichte von Israel, wie das war mit Mose, dem goldenen Kalb und so weiter. Und dann kommt Vers 11. Aus dem, was mit unseren Vorfahren geschah, sollen wir eine Lehre ziehen. Die Schrift berichtet davon, um uns zu warnen. Uns! Die wir am Ende der Zeit leben. Ha, come on! Da ist der Helmut mal ganz hellhörig geworden. Es geht um die Endzeit. Paulus greift Endzeit auf. Ich habe schnell umgeblättert, habe weitergelesen. Vers 12. Wer also meint, er stehe fest und sicher, der gebe Acht, dass er nicht zu Fall kommt. Come on! Wisst ihr, was da bei mir abgegangen ist? Jesus redet mit mir, Jesus redet zu mir. Ich struggle gerade, ob das ein Predigtthema ist, und er führt mich zu Paulus, der genau das gleiche Paket schnürt. Ausgangspunkt: Endzeit. Was sagt er? Seid standhaft. Das war so eine Bestätigung für mich. Und mir gefällt diese Formulierung insbesondere. Gerade wenn du meinst, du stehst sicher, dann pass auf, dass du nicht fällst. Vielleicht gibt es ja heute Morgen Leute, die sagen, oh Helmut, das war ein bisschen dünn. Ich bin schon 5 Jahre Christ, ich bin schon 15 Jahre Christ, ich bin schon 50 Jahre Christ. Ich habe das schon im Griff mit meiner Beziehung. Ich passe da schon auf, dass ich mein Depot regelmäßig fülle. Da war jetzt heute Morgen nichts Neues dabei für mich. Gerade dir, sagt Paulus, du, der du glaubst, du stehst sicher, pass auf, dass du nicht fällst. Weißt du, heute ist vielleicht alles easy. Aber was ist, wenn morgen die Prüfungen kommen? Heiko hat heute Morgen gesagt, da ist viel dabei mit Krebs. Was ist, wenn du morgen die Diagnose bekommst, Krebs? Stehst du dann auch noch sicher? Stehst du dann auch noch fest? Wenn es auf der Arbeit nicht mehr so läuft, vielleicht dein Job in Gefahr ist, wenn du gemobbt wirst, weil du christliche Werte hochhebst, stehst du dann auch noch fest? Stehst du dann auch zu Jesus? Wenn es morgen in der Ehe kracht, wenn eins deiner Kinder krank wird, wie steht es dann um unseren Glauben und unser Vertrauen? Wenn dein Pastor dich ermahnen muss, wenn dein Jugendleiter dich korrigiert, wie reagierst du dann? Läufst du weg? Die können mich mal, die Frommen. Oder bist du zur Korrektur bereit? Bist du bereit, deinem Partner zu vergeben? Kannst du negative Phasen in deinem Leben aushalten? Bleibst du weiter dran an Jesus? Kannst du weiter ausharren? Ja, jetzt habe ich noch gar nichts über meinen dritten Punkt gesagt, Ermutigung. Jesus sagt, hab keine Angst. Okay, wir lesen schnell den Paulus fertig. Vers 13. Die Prüfungen, denen ihr bisher ausgesetzt wart, sind nicht über ein für uns Menschen erträgliches Maß hinausgegangen. Gott ist treu. Er wird euch auch in Zukunft in keine Prüfung geraten lassen, die eure Kraft übersteigt. Wenn ihr euren Glauben auf die Probe stellt, wird er euch auch einen Weg zeigen, auf dem ihr die Probe bestehen könnt. Mein Paket. Ich finde Ermutigung so stark, die Paulus uns hier auf den Weg gibt. Jesus lässt uns nicht alleine. Wir kennen sein Versprechen. Was sagt Jesus? Ich bin mit euch bis ans Ende der Welt. Das ist so stark. Damit macht Paulus mein Paket komplett. Pass auf, steh fest, hab keine Angst. Ihr Lieben, dieses Paket war mein Anliegen jetzt für die Season-Endzeit, die wir starten. Starke Kirche ist bereit, sie ist vorbereitet, sie ist wachsam, sie ist strong. Sie steht fest im Ausharren. Das wünsche ich mir für uns als Alive Church. Und ich wünsche dir, dass dein Licht brennt und dass du es am Brennen hältst, dass deine Beziehung zu Jesus lebendig bleibt, dass du wachsam bist, was dich von Jesus wegbringen möchte. Investiere in die Beziehung zu Jesus. Fülle immer und immer und immer und immer wieder dein geistliches Depot, damit dein Herz nie kalt wird. Vielleicht kommt Jesus ja morgen. Who knows? Keiner weiß es. Jesus sagt, nicht mal die Engel im Himmel wissen es. Bist du vorbereitet? Ist deine Beziehung zu Jesus okay? Kennt er dich, weil du ihn kennst? Lass uns beten. Jesus, ich danke dir für deine Agenda, die du mir aufs Herz gelegt hast und die ich heute mit uns teilen darf. Liebevoll streckst du deine Arme aus und du warnst uns, wachsam zu sein. Und ich danke dir für deine Ermutigung. Ich danke dir, dass du uns durch unsere Prüfungen durchträgst. Und ich möchte für uns alle beten, Herr, dass wir, ja, dass es sich einfach einbrennt heute Morgen. wachsam zu sein und stark zu sein, auszuharren, bis du wiederkommst. Ich möchte eine Einladung aussprechen. Vielleicht hatte ich ja die Predigt angesprochen, vielleicht hat der Heilige Geist an der einen oder anderen Stelle dich gecatcht. Und ich möchte Gelegenheit geben, wenn du dir nicht sicher bist, vielleicht hast du noch nie eine Entscheidung getroffen, Jesus nachzufolgen, dann kann heute dieser Startschuss sein. Vielleicht hast du aber auch, vielleicht folgst du Jesus schon eine ganze Weile und hast gemerkt, eigentlich bin ich so wie diese klugen Jungfrauen. Irgendwie, ich weiß, dass Jesus wiederkommt, aber da gibt es schon immer wieder diese Momente, wo ich merke, ich verlasse die Spur und irgendwie wird es Zeit, mal wieder ernst zu machen. Wenn eins von diesen zwei Sachen auf dich zutrifft, dann zeig es an. Wir halten unsere Augen geschlossen und ich bitte dich einfach kurz, jetzt die Hand zu heben und ich möchte für dich beten. Vater, du siehst jede Hand, jeden, der es ernst meint, und ich möchte beten, Herr, dass heute ein Tag der Veränderung ist, dass heute ein Tag des Neuanfangs ist, dass du dich offenbarst im Leben dieser Menschen, die jetzt sagen, ich muss Jesus besser kennenlernen, ich will Jesus besser kennenlernen, ich habe verstanden, dass es um eine Beziehung zu Jesus geht. Ich bete, Jesus, dass heute Morgen dieser Beziehungsstart beginnt. Und da, wo Beziehung eingerostet ist, da, wo Beziehung nachgelassen hat, da bete ich, dass du uns wieder neu an dein Herz ziehst. Jeden von uns, insbesondere die, die jetzt mutig aufgestreckt haben. Und ich bete für uns alle nochmal. Hilf uns, wachsam zu sein.